Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Vor mehr als 60 Jahren hat Hans Magnus Enzensberger seinen ersten Gedichtband veröffentlicht, Verteidigung der Wölfe. Das war der Beginn eines umfangreichen und vielschichtigen Werks, das den in Kaufbeuren geborenen Autor zu einem der einflussreichsten Intellektuellen unseres Landes machen sollte. Über seinen Geburtsjahrgang 1929 hat Enzensberger einmal im Deutschlandfunk gesagt:
Jeder von uns, jeder auf seine Weise, Sie auch, tragen ja mit sich irgendein Gepäck, historisches Gepäck. Ja, und in meinem Fall war das halt ziemlich heavy. Das war allerhand auf dem Rücken da, diese ganzen Schweinereien, diese ganzen Verbrechen, die Bomben. Ich will das gar nicht aufzählen. Ich habe ja gar nicht so viel gelitten. Ich fühle mich ja überhaupt nicht als Opfer. Ich hatte ja Glück gehabt, ich bin ja rausgekommen.
Hans Magnus Enzensberger wird heute 90 Jahre alt. Ein leichtfüßiger Essayist. Er beherrscht den ironischen Ton genauso wie den schnellen Aphorismus. Er ist Zeitzeuge und er ist ein ungemein politisch denkender Autor, ein Kind der Frankfurter Schule. Wie viel davon schon in seinen Anfängen vorhanden war, das verrät nun ein früher Text von Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahr 1957. Louisiana Story heißt er und wurde soeben wieder aufgelegt. David Eisermann hat das Buch für uns gelesen.
Mit 28 Jahren war noch nicht abzusehen, dass aus Hans Magnus Enzensberger einmal einer der namhaftesten deutschen Schriftsteller werden würde. Lyriker, Essayist, Herausgeber und Übersetzer, ein eminent politischer Autor und prominenter Vertreter der politischen Linken. Aber Hans Magnus Enzensberger war bereits ausgebildeter Ingenieur für Fernmeldetechnik und hatte beim Hörfunk als Sprecher und Redakteur gearbeitet. 2 Jahre zuvor war er mit einer Arbeit über Brentanos Poetik promoviert worden. Jetzt hatte er beschlossen, als freier Schriftsteller zu leben. Er war mit einem Stipendium unterwegs in den Vereinigten Staaten.
Es war spät, fast Mitternacht geworden, als ich ankam. Die tropische Bläue der Nacht, der satte, süßliche Duft der Wälder, die laue Luft vom Golf her über die schnurgerade Küstenstraße mit ihren betäubenden Namen Pascagoula, Biloxi, Lagoon Bonfuca, Bayola Battery, Pontchartrain. Das war einschläfernd und erregend zugleich. Ich atmete auf, als zwischen grell angestrahlten Motels und Tankstellen das Neontransparent erschien. Welcome to New Orleans.
Enzensbergers erster Aufenthalt in den Vereinigten Staaten fand seinen Niederschlag in einem fiktionalen Text, der zuerst als Hörspiel mit verschiedenen Sprechstimmen und später gedruckt erschien. Nach mehr als 60 Jahren ist er jetzt unter dem Titel Louisiana Story in einer bibliophilen Ausgabe erschienen, von dem Schweizer Comiczeichner Hannes Binder mit fantastischen Formen und Gestalten in Schwarz-Weiß illustriert. Bilder, die wirken wie Linolschnitt auf LSD. Ein schmales Buch, das verblüfft. Wenn man genau hinliest, ist der ganze Enzensberger hier schon da. Der kreative Gestus, mit dem er Zugriff nimmt auf seinen Stoff, will Souveränität vermitteln und gibt gleichzeitig den gesellschaftskritischen Ansatz zu erkennen. Keine Spur von Unsicherheit. Hier schreibt ein Kenner, der uns Nordamerika erklärt.
Der Fluss, an dessen Mündung die Stadt liegt, war zur Hauptschlagader der Kolonisation des Mittelwestens geworden. Die schön verzierten Raddampfer glitten in den Hafen und tauschten ihre Güter mit den transatlantischen Segelschiffen. Süß roch der Dollar der Konjunktur. Ein paar Dutzend Familien hatten das ganze Kapital in der Hand. Es war eine Zeit voller Bälle und Feuerwerke. Das Epikuräertum einer feudalen Clique entwickelte die einzige genuine Küche Nordamerikas, zu der das französische und das spanische Erbe Pate standen. Sie verdankt ihre Kunst der Würze der Nähe Mexikos und der Antillen und ihren exotischen Duft dem Einfluss der Neger und der Indianer.
Enzensberger hat den Sprachgebrauch von 1957 nicht im Nachhinein geändert. Denn er ist sich ja auch heute noch mit 90 Jahren seiner Sache sicher. Er wusste damals schon Bescheid, wie er uns die Amerikaner, ihre Gesellschaft und ihre Geschichte erzählt. Der ehrgeizige junge Stipendiat aus Deutschland, sprachbegabt und gut ausgebildet, liefert uns eine Melange aus Karl May, Karl Marx und Vom Winde verweht.
Die subtile Heuchelei des 19. Jahrhunderts fand eine Lösung, wie die brutale Ungleichheit von weiß und farbig behauptet und zugleich das Tabu der Liebesverbindung zwischen den Rassen umgangen werden konnte. Hinter geschlossenen Vorhängen veranstalteten die reichen Pflanzer Bälle besonderer Art, zu denen die Quadroon-Mädchen, sonst durch Gesetz gezwungen, das diskriminierende gefleckte Kopftuch auf der Straße zu tragen, eingeladen waren.
Mit Quadroon zitiert Enzensberger einen Begriff aus dem Arsenal des amerikanischen Rassismus. Quadroon bezeichnet einen Menschen, bei dem von 4 Großeltern 3 europäischer und 1 Großelternteil afrikanischer Herkunft sind. Ganz zu Beginn stellt Enzensberger in seiner Louisiana Story schon eine Eigenschaft unter Beweis, die seine ganze Laufbahn als Schriftsteller auszeichnen wird: seine außergewöhnliche politische Hellsichtigkeit. 10 Jahre später wird der Kampf um die Bürgerrechte der Afroamerikaner zu einem alles beherrschenden Thema. Gleichzeitig zeigt die Erzählung, dass Enzensberger von Anfang an der Kapitalismuskritik verhaftet ist. Sie ist sein Leitstern und wird sein Modell bleiben, um alles zu erklären und alles zu bewerten, selbst das Nachtleben von New Orleans.
In der Bourbon Street findet das Nachtleben von New Orleans statt, in einer Triumphstraße des Tourismus. Die Fotos vor den Nachtclubs spiegeln den trüben Kompromiss zwischen der öffentlichen und der privaten Moral Amerikas wider. Drinnen spielen scharlachrot gekleidete Neger lustlos einen Jazz, der vor 20 Jahren gestorben ist. Die Jukebox heulte einen Calypso-Song und der Barmann zeigte mir Anita, die an einem kleinen Tisch in der Ecke saß.
Menschen werden durch Ausbeutung zu ihrem Unglück gezwungen. Unterhaltungskunst kann im Kapitalismus ästhetisch auch nur unbefriedigend sein. Ja, die Welt ist schlecht. In den 1950er Jahren, wie Enzensberger sie erlebt, beginnt die Karriere von Theodor W. Adorno als öffentlicher Vordenker einer kapitalismuskritischen Kulturkritik. Das will aus heutiger Sicht nur noch historisch erscheinen. Geradezu visionär zeigt Enzensberger sich dagegen, wenn ihm am Rande ein Schlenker gelingt, bei dem er einen Pelzjäger aus den Bayous auftreten lässt, den versumpften toten Flussarmen des Mississippi. Vor der Küste von Louisiana wird Öl gefördert.
Das Öl macht die Tiere krank, alles voller Pipelines. Sollen die Herren vom Tierschutz sich mal darum kümmern?
Der junge Enzensberger verweist bereits auf die Umweltzerstörung. Und es ist gerade seine gesellschaftskritische Einstellung, die seinen Blick dafür erst geschärft hat. Der Autor sieht ein Thema kommen, das für den Rest der kritischen Öffentlichkeit noch auf Jahrzehnte hinter dem Horizont verborgen sein wird. Jürgen Habermas wird über Enzensberger später einmal sagen, er hat die Nase im Wind. Mit jetzt 90 Jahren im Hochgebirge des Alters gehört Hans Magnus Enzensberger noch einer Generation von Autoren an, deren bedeutende Vertreter alle längst nicht mehr unter uns sind. Heinrich Böll, Günter Grass, Siegfried Lenz. Ausgenommen sein Altersgenosse Martin Walser, der ebenfalls noch publiziert. Seine politische Klugheit und seine vielfältigen Interessen und Fähigkeiten haben dem immens fleißigen und produktiven Hans Magnus Enzensberger paradoxerweise auch Grenzen des Erfolgs gesetzt. Keines seiner bedeutenden Werke darf heute einen Bekanntheitsstatus beanspruchen, wie ihn die Blechtrommel von Grass, die Deutschstunde von Lenz oder die Ansichten eines Clowns von Böll erlangt haben. Allein der Umstand, dass er die Louisiana Story jetzt unter dem Pseudonym Andreas Thalmeier veröffentlicht, mindestens 6 andere Pseudonyme hatte er im Laufe der Jahrzehnte verwendet und der Verlag hat diesmal einfach Enzensbergers richtigen Namen noch hinzugefügt, zeigt seine ungebrochene Freude an der Schrulle, am Kauzigen und einer gewissen Unempfindlichkeit für das, was es braucht, um in der heutigen Medienwelt zur Marke zu werden. Vielleicht ist das seiner bayerischen Herkunft und Heimat geschuldet. Auf jeden Fall macht es ihn hochsympathisch.
Das war David Eisermann über Andreas Thalmeier alias Hans Magnus Enzensberger. Louisiana Story. Illustriert hat Hannes Binder, erschienen im Karl-Hanser-Verlag München. 80 Seiten gebunden, kosten 19 Euro. Und wer weiterlesen will, dem sei auch noch der heute im Suhrkamp erscheinende Band Fallobst mit Kurzprosa von Hans Magnus Enzensberger empfohlen. Für unseren zweiten Beitrag schauen wir nun zurück in die Bundesrepublik der 1970er Jahre. Im Untergrund, so heißt ein Buch, das die Journalistin Patricia Schlosser über die letzte Generation der Roten Armee-Fraktion geschrieben hat. Patricia Schlosser ist selbst Jahrgang 1986. Sie nimmt damit die Position der Nachgeborenen ein, also derjenigen, die Fragen an die vorhergehende Generation hat, vor allem auch an ihren Vater, der zur Zeit der Rasterfahndung als Polizist im Einsatz war. Ich habe Patricia Schlosser während der vergangenen Frankfurter Buchmesse getroffen und ich habe sie interviewt und ich habe sie als erstes gefragt, was sie denn bewogen hat, sich dem Thema der RAF zuzuwenden.
Also dazu bewogen hat mich erstmal die Nachricht, dass diese drei Leute, diese drei bis heute gesuchten, untergetauchten, mutmaßlichen XRF-Mitglieder immer noch da draußen unterwegs sind. Also die werden ja seit über 25 Jahren gesucht. Und ich habe von dieser Nachricht beim Geschirrabspülen gehört und dachte mir dann, das ist ja der Wahnsinn, dass das einfach immer noch so ist. Und dass man sie bis heute nicht gefunden hat und irgendwie ja inzwischen auch schon längst vergessen hat. Also es war so ein bisschen wie Gespenster, die wieder aus der Vergangenheit in die Gegenwart gespuckt wurden. Und dazu kommt, dass mein Vater früher Streifenpolizist war zu den Hochzeiten der RAF. Und als ich mit ihm darüber gesprochen hatte, habe ich einfach gemerkt, wie ihn das immer noch beschäftigt und aufregt. Und das war dann für mich so ein Zeichen, dass das eine Geschichte ist, in der viel mehr steckt, als diese Nachrichtenlage zuerst klar gemacht hat. Aber dass es dann dazu kommen wird, dass mein Vater und ich uns auf Recherche machen, das war mir jetzt erstmal so nicht klar. Das hat sich dann alles so entwickelt.
Damit ist auch der Vater im Titel geklärt. Die drei Terroristen, RAF-Mitglieder, die sie suchten, waren Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Sie gehören zur sogenannten dritten Generation. Erzählen Sie uns ganz kurz, was hat es mit diesen Personen auf sich?
Also die sind Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre untergetaucht und werden seitdem gesucht. Sie sollen an mehreren Anschlägen beteiligt gewesen sein. Die dritte Generation, die geht ja immer so ein bisschen unter in den RAF-Generationen. Man konzentriert sich halt immer viel auf die Gründergeneration, also Baader, Meinhof, Enslin und so weiter. Dabei ist die dritte aber tatsächlich die, die das Ganze, wenn man das so sagen will, am professionellsten betrieben hat. Also die hat Morde begangen, die bis heute nicht aufgeklärt sind, insgesamt 9 Stück. Und das eben auf so eine Art und Weise, dass man einfach das keinem Täter zuordnen kann bis heute.
Gut, Sie sind Patricia Schlosser, Journalistin in Spe, am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere, sagen, ich hefte mich auf die Spuren der RAF. Was haben Sie gemacht als erstes?
Ich habe zuerst alles gelesen, was man dazu lesen kann und eben dann schnell festgestellt, dass es zur dritten Generation gar nicht viel Material gibt. Da haben wir kaum Informationen dazu. Und dann habe ich versucht, einfach mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen. Also sowohl aus dem linksextremistischen Umfeld, frühere RAF-Mitglieder, frühere Fahnder, das LKA, die ja da heute mit betraut sind, mit der Aufgabe, die drei zu finden. Und einfach versucht zu streuen, dass ich die drei gerne finden würde.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben Ihren Vater mit einbezogen in diese Recherche. Ihr Vater...
Ich habe ihn gezwungen.
Sie haben ihn quasi gezwungen.
Ja.
Ihr Vater ist Polizist im Ruhestand, war aktiv, als die Rasterfahndung in Deutschland lief und er ist auch ein Zeitzeuge des Anschlags während der Olympischen Spiele in München 1972. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal von Ihnen wissen, Frau Schlosser, was passiert denn in der Familie, wenn man als junge Frau aufsteht und sagt, Vater, Papa, du weißt da was, was ich nicht weiß, worüber wir auch noch nicht geredet haben. Ich begebe mich jetzt auf die Suche. Was ist da passiert?
Ja, hat gesagt, dass das ein Riesenschmarrn ist. Also totaler Quatsch, dass wir das auf keinen Fall machen, wie ich auf so eine bescheuerte Idee komme und dass ich mal endlich was Vernünftiges machen soll. Also dazu muss man wissen, dass ich aus einer richtigen Polizistenfamilie bin. Also nicht nur mein Vater ist Polizist gewesen, sondern mein Bruder ist auch Polizist. Das war also eine Riesenherausforderung zu beschließen, mein Vater und ich machen jetzt was zusammen. Das haben wir auch noch nie gemacht und ich habe auch nie mich groß für seine Polizistenvergangenheit interessiert. Das war mir eher fast schon peinlich, jedenfalls als Jugendliche, dass man halt einen Bullen als Papa hat. Ne? Das ist jetzt nicht so, womit man hausieren geht. Und erst durch diese RAF-Geschichte ist mir dann bewusst geworden, dass ich meinen eigenen Vater dazu noch nie gefragt habe, wie eigentlich sein Leben als Polizist aussah und wie ihn das beeinflusst hat, weil er war ja schließlich damit der erklärte Feind der RAF, also er war ja auf der anderen Seite.
Gut, die Recherche. Sie beide begeben sich auf den Weg, auf Autobahnen. Sie besuchen entlegene Orte in Nordrhein-Westfalen. Und man kann in diesem Buch eigentlich auch erfahren, wie eine investigative Reporterin heranwächst. Sie stellen jede Menge Zähigkeit, Hartnäckigkeit, auch Frustrationstoleranz unter Beweis. Welches journalistische Selbstverständnis steht denn dahinter?
Ich würde sagen, man muss sich alle unterschiedlichen Sichtweisen, die es zu einem Thema gibt, anschauen, die auch mal ein bisschen so probeweise anziehen fast schon, und sich dann aber zwischen alle Stühle setzen. Also ich glaube, der Platz von einem Journalisten ist zwischen allen Stühlen. Ich glaube nicht an die objektive Berichterstattung, das will ich damit nicht sagen. Ich glaube sogar, dass es besser ist, sich einzugestehen, dass man nun mal als Mensch subjektiv ist, auch als Journalist. Aber ich will damit sagen, dass man trotzdem unabhängig gegenüber allen Positionen bleiben muss und das auch aushalten muss. Also es war ja auch so, dass es einen gewissen Druck auf mich gab durch die linksextreme Szene, in der ich mich bewegt habe. Also zum Beispiel wurde ja auch ein Artikel über mich veröffentlicht in einer linksextremistischen Zeitschrift, dass man nicht mit mir sprechen soll. Und da wurde von mir gewarnt, so in der Richtung, dass ich eigentlich nur eine Staatsschutzmitarbeiterin bin, die sich so versteckt versucht, dort in der Szene zu bewegen. Und das war ganz schön erschreckend zu sehen, dass die wie in einer Zeitkapsel ihre Meinungen bewahrt haben aus den 70er Jahren und sich daran auch einfach nichts geändert hat. Sie auch keine Reflexion wollen. Sie wollen nicht darüber nachdenken, sondern sie wollen das so behalten, wie es ist. Also so, es hat einen sehr folkloristischen Charakter und jemand, der das diskutieren möchte, wie ich, der wird dann einfach als Bedrohung wahrgenommen.
Dazu gehört auch eine bestimmte Sprache. Ich zitiere mal einen Satz, den ich in Ihrem Buch gefunden habe. Und zwar gab es eine Korrespondenz zwischen Volker Staub, der im Gefängnis war, und einer jungen Frau, die quasi mit ihm Kontakt aufrechterhalten hat. Und in einem dieser Briefe schreibt Volker Staub: Du musst deine Bedürfnisstruktur noch einmal ernsthaft umflügen und politisieren. Ein Bedürfnis ist nicht deswegen echt, authentisch, revolutionär, weil es ein Bedürfnis ist. Ist das so ein Sprachkokon, der Ihnen öfter entgegenkam?
Also ich glaube, es ist typisch, dass man sich sehr verkopft ausdrückt und dass damit eine gewisse Überheblichkeit auch einhergeht. Je verschachtelter man sich ausdrücken kann, desto höher wird das auch irgendwie angesehen. Ja, das ist mir öfter begegnet tatsächlich, sodass es oft richtig schwierig war, überhaupt zu verstehen, was damit gemeint wird.
Jetzt möchte ich nochmal auf die Erlebnisse Ihres Vaters in München zurückkommen. Das war ein Teil deutscher Geschichte, die in Ihrer Familie nicht besprochen wurde. Habe ich das richtig gelesen?
Also doch, das wurde schon besprochen, aber nie so genau. Ich wusste, dass mein Vater damals bei den Olympischen Spielen als junger Streifenpolizist im Einsatz war. Aber ich wusste nicht, was da alles genau passiert ist. Und dadurch, dass wir dann auf der Recherche so lange zusammen unterwegs waren, immer wieder Ausflüge gemacht haben, dachte ich mir, vielleicht gibt es ja mal einen Moment, um ihn das zu fragen. Und als wir dann in Jordanien waren, in Amman, wo wir eigentlich eine palästinensische Flugzeugentführerin treffen wollten, die uns dann kurzfristig abgesagt
Leila.
Hat. Genau, Leila Khaled. War der Moment plötzlich da. Dann waren wir abends im Hotelzimmer und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir nicht mal jetzt genau erzählen könnte, was damals eigentlich alles passiert ist auf diesem Flughafen in Fürstenfeldbruck, wo eben die israelische Sportmannschaft, die war ja gekidnappt worden von palästinensischen Terroristen, und mein Vater sollte dann Teil eines Kommandos sein von 12 Leuten, die das Flugzeug, das die Terroristen haben wollten, um mit ihren Geiseln ausgeflogen zu werden, die sollten die quasi stürmen, also die überfallen in diesem Flugzeug. Und das war ein reines Selbstmordkommando, also mich gäbe es jetzt wohl nicht, wenn das so passiert wäre. Aber das wurde dann von dem Leiter von diesem 12-köpfigen Team, kurz bevor die Terroristen mit den Geiseln gelandet sind am Fliegerhorst, wurde das dann abgebrochen und sie sind rausgegangen.
Das waren junge Männer, die sich selbst emanzipiert haben, die gesagt haben, das ist tatsächlich ein Selbstmordkommando, wir nehmen unser Schicksal in die Hand und tun nicht, was die Befehlslage von uns erwartet hätte. Und ich frage mich jetzt, wissen Sie, ob Zeugen wie Ihr Vater tatsächlich auch gehört wurden?
Also, wenn man dazu forscht, dann gibt es auf jeden Fall tausende von Seiten Unterlagen von den ganzen Vernehmungsprotokollen der anwesenden Personen. Allerdings wurden da auch nicht alle gefragt. Und jetzt ist das zugänglich in Staatsarchiven, ne? Aber es wurde halt damals eher vertuscht. Also man hatte versucht, das so unter den Teppich zu kehren, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und mein Vater und die anderen 11 Leute, die in dem Flugzeug waren, die sollten auch so eine Erklärung unterschreiben, in der drin stand, dass sie daran beteiligt waren an den Ereignissen, aber dass dieser Einsatz im Flugzeug geplant war, das kam da gar nicht mit drin vor. Also das wurde einfach verschwiegen, weil es eben so eine haarsträubende Idee war wahrscheinlich.
Das sagt Patricia Schlosser zu ihrer Reportage Im Untergrund. Der Arsch von Franz Josef Strauß, die RAF, mein Vater und ich. Sie hörten einen Mitschnitt eines Interviews von der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Das Buch, von dem wir gesprochen haben, ist bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen. 256 Seiten kosten 18 Euro. den Büchermarkt von heute. Und auch das Interview mit Patricia Schlosser in voller Länge kann man nachhören in der Audiothek des Deutschlandfunks. Und das war's für heute im Büchermarkt. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell, unter anderem mit einer Reportage über Uranstrahlung in Kirgisistan. Es begrüßt Sie dann Ralf Krauter und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.